She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, deiner Urlaubsdestination im Allgäu.
Ich saß da und dachte mir, nee, die müssen den Fehler gemacht haben, das kann jetzt hier nicht sein. Da muss irgendwas in der Zeitmessung fehlgeschlagen sein. Eigentlich so Routine, Sachen auspacken, aufhängen, alles möglich. Das war einfach nicht möglich. Ich musste mich aufs Bett setzen und erstmal durchatmen und wie so ein Blackout, weil ich wusste in dem Moment nicht mehr, was ich machen sollte.
Also man überlegt ja immer, wie bringen wir unseren Sport zu den Zuschauern, wenn die Zuschauer schon nicht zu uns kommen zum Teil. Ja, das passt schon.
Um Gottes Willen.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Mit leichter Verspätung, aber nicht weniger guter Laune, wenn ich euch so anschaue, melden wir uns im neuen Jahr mit einer neuen Folge She Happens zurück. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich glaube, das können wir auch am 10. Januar noch sagen. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet sind heute natürlich wieder zum einen aus München Moritz Batscheider.
Hallihallo.
Und aus Oberstdorf Vinzenz Geiger.
Servus.
Jungs, mit der Vierschanzentournee und der Tour de Ski ist in den letzten Wochen so viel passiert. Und Vinzi, ich glaube, du hast auch eine Menge Zeit gehabt, dir alles anzuschauen.
Ja, außer durch den Weihnachtsstress, den ich hatte und die ganzen Wettkämpfe. Nein, dieses Jahr hatte ich ja die längste Pause aller Zeiten. Wir hatten einfach 4 Wochen jetzt keinen Wettkampf. Das gab es jetzt so auch noch nicht. Daher konnte ich Weihnachten mal noch ein bisschen mehr genießen. Und ja, klar, also für mich stand die Vierschanzentournee im Vordergrund. Das habe ich schon. Ich war wieder vor Ort und ja, ich habe es richtig mitgelebt, habe es richtig verfolgt, sogar fast jeden Probedurchgang in der FIS-App mitverfolgt. Und ja, war schon richtig, richtig cool, auch live im Stadion zu sein. Das war, ja, Wellinger Sieg, das war richtig geniale Stimmung und da wird man nicht spüren, dass Skispringen auch von den Einschaltquoten etwas runtergeht im Gesamten, habe ich mal was gelesen. Aber also die Tournee war auf jeden Fall gigantisch und die Stimmung auch, der ganze Ort stand Kopf, also war schon richtig, richtig cool, hat Spaß gemacht.
Das ist ein interessanter Punkt, weil wie du sagst, insgesamt eigentlich Skispringen an Popularität verliert, aber die Tournee gleichzeitig gefühlt irgendwie wächst und jedes Jahr ist Oberstdorf noch früher ausverkauft und alle drehen komplett durch.
Ja, ich bin mal gespannt, wie lange der Skisprung-Hype jetzt durch das, dass wieder mal ein Deutscher so nah dran war in der Gesamtwertung, wie lange der jetzt noch aufrecht erhalten wird, weil jetzt startet dann in Polen der nächste Weltcup und dann kommt wieder die Überflut an Weltcups. Ich glaube, das fällt dann auch schon wieder ab, weil so hardcore, wie man dann über Weihnachten, Neujahr oder halt, ja genau, über die Tournee halt Skispringen abfeiert und auf einmal, das ist ja schon fast, hat er also so Fußball-WM-Zustände, auf einmal sind alle Experten und die Event-Fans kommen dann durch und man wird es kommen auf einmal Skisprung-Experten raus, wo man davor noch gar nicht gewusst hat. Ich glaube, das flacht jetzt dann schon auch wieder so schnell ab, so schnell wie es wieder kommen
ist. Aber ist ja nur richtig, dass sie sich wie bei der Fußball-WM aufführen, weil wenn es nach Sandro Pertile geht, dann ist ja in nicht allzu ferner Zukunft, springt man auch im legendären Maracanã in Brasilien und dann passt es ja gut zusammen.
Ja, das habe ich auch heute gelesen.
Großer Vorteil für die Fernsehübertragung, Tom Bartels hat da schon mal wichtige Sportereignisse kommentiert.
Ja.
Aber insgesamt kann man vielleicht kurz festhalten, sehr spannende Tournee auch dieses Jahr.
Ja, brutal spannend und ja, der Berg Isel hat die Tournee nicht kaputt gemacht. Er hat zwar vielleicht ein bisschen das Gesamtklassement durchgerüttelt, so, aber es waren in Bischofshofen 2 Springer mit wirklich eigentlich gleichen Siegchancen noch am Start. Deswegen, das gab es jetzt auch schon länger nicht mehr, würde ich sagen. Also es war schon richtig spannend und alle Stadien, glaube ich, auch ausverkauft. Das gab es jetzt auch, ich weiß nicht, ob in Innsbruck und Bischofshofen sah es die letzten Jahre nicht so krass aus. Also ich glaube, es war dieses Jahr schon auch wieder besser.
Und wir können festhalten, Werner Schuster hat den Sieger der Tournee, Ryo Kobayashi, eigentlich auch fast schon wieder bei uns im Podcast vorhergesagt.
Aber ich habe auch auf ihn getippt, also falls es jemand interessiert.
Team Roy. Und nachdem er arbeitet sich ja schön von oben nach unten durch, den Grand Slam mit 4 Einzelsiegen hat er. Und jetzt hat er die Tournee gewonnen, ohne Einspringen zu gewinnen, dafür 4 zweite Plätze. Auch nicht schlecht.
Hat auch noch niemand geschafft davor, habe ich gelesen.
Also, der arbeitet sich da weiter. Aber was ich interessant finde, Finzi, wir haben uns schon mal unterhalten und offensichtlich, wie am Ende auch zu Recht im Gesamtklassement ersichtlich, er war so ziemlich das Maß der Dinge, nachdem alle irgendwie gegriffen haben. Du meintest aber, der springt noch gar nicht am Maximum. Wie kann das sein?
Ja, also gefühlt waren es jetzt noch nicht seine perfekten Sprünge. Also es war, glaube ich, nah dran, aber er hatte schon immer noch ein paar so kleine Fehler drin. Und ich glaube, dass man jetzt, wo er so in dem Flow ist, da kann man schon noch einiges erwarten die nächsten Wochen.
Aber kannst du mir sagen, was das Besondere an seinem Sprung ist, dass der auf allen 4 Schanzen so gut funktioniert?
Ich glaube, an seinem Sprung, das Besondere ist der Übergang vom Absprung in die Flugphase. Da ist einfach sein Ski ist extrem plan geführt und auch, also er gewinnt gleichzeitig Höhe und Geschwindigkeit und das ist natürlich, macht das so wie kein anderer und ich glaube, das ist sein großer Vorteil, den er hat, dass er die Ski so plan rausführt nach dem Tisch, nach dem Absprung und ja, da wird er einfach schneller wie alle anderen und dann kann er unten einfach besser reingleiten und ja, bei seinen besten Sprüngen sieht man das ganz extrem, ich glaube, da war jetzt diese Tournee, war jetzt noch keiner dabei, also man hat ihn ja schon oft springen sehen, da war er eigentlich immer mit zu viel Anlauf unterwegs, so ein bisschen wie der Rieber bei uns und ich glaube, das ist schon in der einen Saison, wo er alles so dominiert hat, da sind, glaube ich, vielen Skispringern ist dann wirklich erstmal aufgefallen, was möglich ist und ja, es war schon auch jetzt wieder richtig cool zum sehen, wie er gesprungen ist, auch wenn ich natürlich einem Andy Wellinger mehr gegönnt hätte.
Aber wie du sagst, es ist ja schon ein Novum, dass der deutsche Tourneetraum bis Bischofshofen lebt. Und auch das, in Anbetracht dessen, dass es wieder eine ziemliche Lotterie war, haben sie eigentlich diesen Wettbewerb noch ganz gut durchbekommen, oder?
Ja, also ich glaube, das hat die FIS ganz gut gemacht dieses Jahr in Innsbruck und generell, dass sie sich da immer dann so viel Zeit lassen haben. Also in Garmisch war es schon grenzwertig, dass der Ryoyo dann so lange warten musste. Ich glaube, da braucht man gute Nerven, aber die hat er ja offensichtlich, weil er hatte dann auch gar nicht so gute Bedingungen, aber den besten Springer, wenn da nochmal ein bisschen schlechterer Wind ist und er muss noch länger warten, dann kann es ihm halt die komplette Tournee kosten. Deswegen haben sie das eigentlich schon gut gemacht dieses Jahr und vor allem am Berg Isel haben sie gewartet und haben eigentlich, was mir jetzt direkt auffällt, keinem irgendwie die Tournee weggenommen durch die Bedingungen.
Coco, jetzt hast du hier gesagt, wir haben mit Tour de Ski und Vierschanztournee viel erlebt, aber Biathlon war ja auch. Benny Doll hat einen Weltcup gewonnen.
Ich habe es leider nicht gesehen. Ich musste arbeiten.
Ach so.
Also ich musste Skilehrer. Okay. Also ich musste nicht mal bei Eurosport arbeiten, sodass ich es mir hätte anschauen können. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut.
Und beim Skilehrern?
Nee, beim Skilehrern kann man auch nicht nebenher den Livestream ausmachen.
Lifehack, hinter der Gruppe fahren und dem Letzten so ein Handy auf den Rücken kleben.
Es reicht ja eigentlich der Kommentar auf
ja,
die Ohren.
Ja, stimmt eigentlich.
Mit Kopfhörern fahren.
Ich merke es mir fürs nächste Mal. Aber Moritz, es war ja nicht nur Biathlon in Oberhof, es war auch Biathlon auf Schalke, dass du dieses Jahr sehr, sehr ausführlich verfolgt hast.
Ja, ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben Biathlon auf Schalke gesehen, weil ich habe ja noch Sprüche gemacht, gell, hier im Weihnachtsspecial. Um Weihnachten geht mein Oster feiern und holt sich Corona. Ich habe es nicht mehr bis zum Feiern geschafft, ich habe mir so schon Corona geholt und lag dann krank daheim und hatte viel Zeit und nichts zu tun. Und das hat dazu geführt, dass ich mir zum ersten Mal in meinem Leben Biathlon auf Schalke angeschaut habe und dann zum Beispiel auch erst gelernt habe, dass das ja gar nichts, also es zählt ja nicht. Das war mir auch nicht bewusst zum Beispiel, ehrlicherweise. Und ja, also Ich kann mir vorstellen, dass das vor Ort eine große Party ist und die Leute da viel Spaß haben. Aber ich muss sagen, im Fernsehen macht es zum Zuschauen wenig Spaß. Es ist nur verwirrend. Irgendwie, Arndt Peiffer hat die Schießzeiten von Hand gestoppt. Sie haben da einen Einstieg eingebaut, an dem die Leute literally stehen geblieben sind. Irgendwie beim Ding raus. Also Das Einzige, was ich noch irgendwie so ein bisschen amüsant fand, war, wie sich Julia Simon reingehangen hat, was mich zur Vermutung geführt hat, die Frau braucht dringend Geld. Aber sonst muss ich sagen, konnte ich Biathlon auf Schalke leider wenig abgewinnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die das sehr toll finden oder da auch schon vor Ort waren und es ein großer Spaß war. Für mich als Fernsehzuschauer war es jetzt nichts, ehrlicherweise.
Ich glaube, vor Ort ist es sicher toll zum Anschauen, aber im TV kann ich ehrlich gesagt auch eher wenig damit anfangen. Aber Finzi, könntest du dir oder würdest du dir auch mal wünschen, durch ein Fußballstadion zu laufen?
No Schalke, ja. Ja, die Ideen gab es, glaube ich, alle schon. Und wir haben, also man überlegt ja immer, wie bringen wir unseren Sport zu den Zuschauern, wenn die Zuschauer schon nicht zu uns kommen zum Teil. Deswegen überlegt man ja schon immer, weil im Sommer funktionieren ja diese Stadtparcours auch immer richtig gut. Und ja, aber ich glaube, das mit auf Schalke, da gibt es ja dann die Chance in Willingen, wo dann vielleicht eine Stunde oder dreiviertel Stunde weg wäre. Aber ich glaube, ja, cool wäre es schon mal, durch so ein volles Stadion zum Laufen und das Feeling zum Erleben. Aber ja, ich glaube nicht, dass das noch direkt was wird bei uns.
Du, wenn die Skispringer nach Rio gehen, dann dürft ihr sicher auch mit. Und dann so ein Zielsprint an der Copacabana.
Ja, genau.
Tja. Warum nicht?
Auf dem Sand, langlaufen auf dem Sand dann.
Wobei ich die Idee ja schon faszinierend finde, weil Sandro Pertitel davon gesprochen hat, eine mobile Anlage mit Hillsize 150. Wenn das passieren soll, dann würde mich das wirklich sehr interessieren, wie das aussieht und wie das transportiert wird und so weiter.
Es gab schon mobile Anlagen. Sie sind ja auch schon in Stadien gesprungen. Also in L.A. im Dodgers Stadion sind sie, glaube ich, schon gesprungen. Und ja, also wir können ja mal in die Shownotes einen Link packen. Da gibt's gute Bilder.
Da müssen wir, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, da müssen wir noch recherchieren. Ich kenne halt nur diese Big Air-Anlagen von den Freestylern.
Das war so ähnlich, das ist schon ewig her. Ganz früher sind sie halt, haben sie Skisprung-Wettbewerbe in den großen Stadien gemacht in den USA. Ich zeige euch nachher, ich schicke nachher die Bilder durch und dann packen wir es in die Shownotes, dann kann sich jeder das mal anschauen.
Aber Biathlon auf Schalke, vielleicht ja, Noko auf Schalke, vielleicht ja auch ein Ansatz, um euch sexy genug aufzupolieren, dass ihr olympisch bleiben dürft.
Keine Idee.
Ich weiß nicht, ob das die Zielgruppe ist, die wir brauchen. Ich glaube, da geht es eher um die jüngere Generation. Die Zielgruppe, die da im Stadion ist, die haben wir selber auch schon.
Das stimmt wahrscheinlich. Was ist sonst passiert in unserem Weihnachtsbreak? Eins würde ich gerne kurz noch festhalten, nämlich, dass wir den mit großer Spannung erwarteten Zweikampf bei den Alpinen zwischen den Marcos Odermatt aus der Schweiz und Schwarz aus Österreich so leider nicht erleben werden. Marco Schwarz nach Sturz raus. Das ist sehr schade. Aber Lichtblick, Alexander Aumott-Kilde im Riesenslalom von Adelboden auf dem Podest. Wenn der da so weitermacht, vielleicht wird es ja doch noch spannend.
Das bezweifle ich sehr stark, wenn der Odi so fährt, wie er gerade fährt.
Danke, Finzi.
Das war jetzt auch nur wirklich Spinnerei. Aber ja, es muss alles in allem, Weihnachtsbreak, an dem man, also es gab schlimmere Zeit, gibt schlimmere Zeit, um krank zu sein, muss ich sagen. Es lief viel Wintersport. Coco, du hast vorhin schon angeteased, Tour de Ski, das ist das Stichwort. Und jetzt reden wir nicht mehr lange um den heißen Brei herum. Wir haben Besuch bekommen von Viktoria Karl. Wir freuen uns sehr, dass sie, nachdem sie noch vor wenigen Tagen sich die Alpe Chamois hochquellen musste, schon wieder genug Luft hat, um sich mit uns unterhalten zu können. Hallo Viktoria Karl.
Hi.
Thema schon wieder Luft haben. Wie geht's dir denn? Es war ja das erste Mal, dass du die Tour zu Ende gelaufen bist und von außen sieht ja das Ende immer wie eine Tortur aus.
Ja, also es ging mir eigentlich echt gut. Es war steiler, als ich erwartet hatte, weil ich den einfach vorher nur einmal zu Fuß hoch bin, als Betreuerin sozusagen. Und mit Ski ist das definitiv was anderes. Man ist oben einfach nur glücklich, wenn man ins Ziel kommt. Ja, und man muss eben sich da irgendwie von Meter zu Meter kämpfen.
Aber war es vom Gefühl her auch so, wie du es dir vorgestellt hast?
Also tatsächlich hatte ich sehr viel Respekt vor dem Lauf, aber zwischendurch dachte ich, ja, so schlimm ist es ja nicht, dann wurde es wieder schlimmer. Und am Ende dachte ich, ja, okay, die, so wie sie es mir berichtet haben, so stimmt das auch definitiv.
Wie kam es eigentlich dazu, dass das jetzt das erste Mal für dich war, dass du die Tour zu Ende gelaufen bist?
Also ich habe, meine allererste Tour war sogar noch in Oberhof gestartet, da durfte ich schon laufen, also das ist schon sehr lange her. Und da war ich einfach noch so jung, dass wir gesagt haben, ich laufe nicht durch. Dann war es ganz lange Zeit der Fall, dass direkt nach der Tour ein Sprint-Weltcup kam und dadurch die Sprinter alle ausgestiegen sind und ich über den Sprint ja in den Weltcup gekommen bin, auch meine ersten Weltcup-Pünktchen im Sprint gemacht habe, war das für mich nie der Fall. Und letztes Jahr, wo ich hätte durchlaufen können, war ich einfach nicht in der Form dazu. Und ja, dann ist eben das so entstanden, dass ich jetzt erst die Tour durchlaufen konnte.
Du bist ja, wir kommen noch auf die frühere Saison, also die Saison vor der Tour und der Folge dann natürlich zu sprechen. Aber du bist ja sehr erfolgreich in die Tour gestartet mit an Silvester und Neujahr auch zwei zweiten Plätzen. Und du hast dann nach einem 31. Platz etwas den Anschluss nach vorne verloren. Wie schaust du denn jetzt zurück auf diese erste komplette Tour?
Also ich denke, dass Davos einfach mega war, Toblach einfach mega war. Davos war nicht ganz so meins. Das liegt wahrscheinlich auch an der Höhe. Wir haben uns dieses Jahr nicht wirklich für Höhentrainingslager oder für Höhenwettkämpfe vorbereitet. Ja, schlechte Bedingungen, Sturz. Man muss es einfach nach der Dusche an demselben Tag irgendwie noch versuchen abzuhaken, weil es geht einfach bei der Tour weiter. Es ist klar immer doof, wenn es ein Tourrennen ist, wo man viel verliert. Aber im Endeffekt muss ich wirklich auch als großgewachsene Sportlerin einfach die Tour von Rennen zu Rennen nehmen, weil ich glaube, ich werde nie dazu in der Lage sein, da den Final Climb zu gewinnen oder mitzubestimmen, um da auch in der Gesamtwertung mit vorne reinzulaufen. Und mit einem 9. Platz jetzt am Ende, oder sagen wir mal ganz vorne reinzulaufen, weil selbst mit einem Top-10-Platz am Ende ist es eine super Tour gewesen.
Wie geht man das dann, weil du sagst eben, gerade aufgrund deiner Größe ist vielleicht klar, dass das eben dieser Final Climb schwierig ist, aber wie geht man dann vom Kopf her, frage ich mich, in so eine Tour, wenn man von vornherein schon weiß, okay, quasi das ganz große Ziel, schwierig. Gerade bei den Erfolgen vorher.
Ja, also ich glaube, das Geheimnis ist einfach, sich wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, sich auf die einzelnen Rennen zu fokussieren und da einfach jeden Tag versuchen, sein Bestes zu geben und da so viele gute Plätze zu machen, wie man kann oder auch einfach um die Positionen zu kämpfen, weil anders geht's nicht. Es gibt Leute, denen liegt dieser Final Club und dann gibt es Leute, denen liegt der nicht so. Und das ist was ein ganz besonderes Rennen und man sollte darauf einfach nicht zu viel Wert legen, in meinem Fall.
Es ist ja auch was ganz Spezielles, oder dass man sich gar nicht erholen kann. Das hat ja dann mit dem Langlaufsport an sich auch nicht so viel zu tun. Also dann kann man gleich einen Skibergsteiger so ungefähr hochlaufen lassen.
So ist es, genau so ist es. Also ich bin da ganz entspannt und war glücklich, dass ich da als 14. über die Ziellinie gegangen bin und ich glaube am Ende nur zwei Plätze in der Gesamtwertung verloren habe. Das ist mir vollkommen ausreichend.
Und es sind ja vor allem meistens auch die leichten und eher kleinen Sportlerinnen, die am Final Climb meistens gut sind.
Ja, genau. Also man hat es, glaube ich, mit Position, ja, mit den ersten drei Positionen an diesem Tag gesehen. Das sind einfach kleine Hüpferchen im Gegensatz zu mir und da brauche ich mir gar nichts vorwerfen. Also auch in den verschiedenen Einzelweltcups ist es einfach für mich der Fall, dass ich eher auf den flächigeren Parten meine Zeit gut mache und am Berg versuche einfach locker zu bleiben und möglichst mitzuschwimmen. Und da ist das für mich überhaupt kein Problem. Man kann nicht überall gut sein und ich trainiere das, ich arbeite dran. Und das ist ja auch immer mal wichtig, wenn man dann so Ziele hat, die man in der nächsten Saison nochmal angehen möchte.
Diese Saison hat es ja schon wirklich unglaublich gut funktioniert, oder? Also das war ja dein Weltcup-Sieg, das war ja wirklich eine Machtdemonstration schon fast. So ein Abstand und dann die nächsten alle so knapp hintereinander, das war schon echt brutal. Das war echt, ich glaube, das in der Deutlichkeit hätte es wahrscheinlich niemand erwartet.
Ich selber auch nicht. Ich saß da und dachte mir, nee, die müssen den Fehler gemacht haben. Das kann jetzt hier nicht sein. Da muss irgendwas in der Zeitmessung fehlgeschlagen sein. Und ja, ich meine, Vinzi, du kennst das. An so einem Tag muss einfach alles bei 100% sein. Dein Tagesgefühl muss stimmen. Die Ski müssen stimmen. Die Strecke muss für dich passen. Die muss dir liegen. Und dann ist nur sowas möglich. Ohne das geht's eben einfach auch nicht.
Ich hab's ja, genauso kann man das vielleicht nicht vergleichen, aber an meinen besten Tagen bis jetzt war das auch genauso. Da muss eben einfach alles zusammenpassen und dann kann sowas mal passieren. Aber das war wirklich, also das war krass. Ich glaube, da hat die ganze Langlaufwelt mal kurz gestaunt.
Ich auch. Und bei mir war es dann auch so, als ich dann im Zimmer angekommen bin und eigentlich so Routine, Sachen auspacken, aufhängen, alles möglich. Das war einfach nicht möglich. Ich musste mich aufs Bett setzen und erstmal durchatmen und wie so ein Blackout, weil ich wusste in dem Moment nicht mehr, was ich machen sollte. Ich war so überfordert mit der Situation, dass ich auf mein Leben gar nicht mehr klar kam. Es war einfach überwältigend, das ganze Ding.
Das sind ja dann auch gute Vorzeichen für die WM nächstes Jahr. Was sagst du, wie sind die Strecken so? Also anscheinend liegen sie dir ja schon mal sehr gut, aber ist alles ziemlich cool worden da in Trondheim, oder?
Ja, definitiv. Es sind klar auch ein paar Zierberge eher, nicht so ganz steile Dinger, das auch sehr gut ist. Aber trotzdem, glaube ich, ist für jeden so, für die, die eher so die Berge mögen und da ihre Zeit machen, für jeden was dabei. Und vor allem auch die Sprintrunde bei uns wird spannend werden auf jeden Fall. Also da wird es definitiv Werbung für den Langlaufsport geben, weil niemand möchte sehen, wie eine alleine mit 20 Meter Vorsprung da über die Ziellinie fährt, sondern dass es bis zum Schluss einfach spannend bleibt.
Du bist in Östersund eine Woche zuvor zum ersten Mal auf das Podest gelaufen, über 10 Kilometer in der freien Technik. War das erste, dein erstes Weltcup-Podium auch für dich vielleicht nur noch so eine kleine Frage der Zeit?
Also mein absolut großes Ziel war es, dieses Jahr alleine auf dem Weltcup-Podium zu stehen. Dass ich gut in Form bin, habe ich schon am Anfang der Saison gemerkt, aber dass es ausgerechnet dann gleich in der Vorweihnachten noch klappt und gleich am dritten Weltcup-Ort, war für mich total überraschend einfach. Ich glaube aber auch einfach, dass bei mir da so der Aha-Effekt eingesetzt hat, nochmal mehr, und dass da wie so ein Knoten geplatzt ist, weil manchmal braucht man eben so seine Zeit. Und ja, das ist einfach was gewesen, an was ich mich immer erinnern werde.
Was, wenn ich da kurz nachfragen darf, was meinst du dann, also was heißt in dem Fall der Knoten oder was ist der Aha-Effekt, wo ist man dann klüger oder was macht man dann besser, wenn man diesen Punkt erreicht hat?
Also in meinem Fall ist es auf jeden Fall die Rennereinteilung. Ich war eine Athletin, die immer extrem schnell rausgestartet ist, die sehr hektisch war, die zu viel auf einmal wollte. Und wenn man dann einfach merkt, okay, das funktioniert nicht. Du kannst nicht die Welt einreisen, wenn du da wie im Sprint aus dem Start rausgehst, wenn du noch 9,9 Kilometer vor dir hast. Ja, das ist einfach die Selbstsicherheit auch, dass ich so, wie ich mein Rennen jetzt angehe, so funktioniert das. Ich lege mir meinen Wettkampfplan zurecht. wo möchte ich am liebsten die schnellste Zeit haben auf der Streckenabschnitt. Und da einfach diese Selbstsicherheit drinne gewonnen zu haben, ist so der Schlüssel gewesen, glaube ich, dann auch für die weiteren Erfolge.
Ich finde das super interessant, dass du sagst, dass du mental auch die Zeit gebraucht hast, weil du bist ja jetzt auch schon seit, korrigiere mich gerne, aber sobald ich weiß, seit 11 Jahren im Weltcup.
Ja.
Um nach so vielen Jahren auch mal ganz oben zu stehen. Auch Peter Schlickenrieder hat nach deinen Erfolgen in Tobelach bei der Tour gesagt, dass du irgendwie eine andere Viktoria Kahl bist, wie vielleicht vor 1, 2, 3 Jahren noch. Warum?
Ja, 11 Jahre kommt so ungefähr hin. Mit 16, 17 bin ich das erste Mal zur Tour gestartet. Das war einfach viel, viel, viel zu früh. Ich würde es keiner Athletin empfehlen, so früh in den Weltcup zu gehen. Mach deinen Job im COC. Es ist egal, was die Trainer sagen. Einfach Erfahrungen sammeln. Und dadurch bin ich eben sehr viel zwischen den Teams immer hin und her gesprungen, was mir einfach ein bisschen, ja, die Selbstsicherheit auch gefehlt hat. Und jetzt glaube ich auch einfach durch meinen Partner, der mich mental sehr unterstützt. Und wir über vieles reden und er mir auch einfach nochmal eine andere Sichtweise gibt, bin ich einfach in den letzten 2, 3 Jahren mental sehr gereift.
Also geht's dann da auch ein bisschen darum, weil ich stelle mir vor, gerade wenn man als junge Athletin so hin und her pendelt, quasi im einen Team soll man die Leaderin sein und im anderen ist man die Schnupperpraktikantin quasi.
Ja, so ungefähr.
Wir haben uns ja schon bei der JWM 2015 war das, glaube ich, in Rasenhof, da warst du ja auch schon richtig gut, oder? Und nach solchen Erfolgen wird man dann im Langlauf auch sehr oft belohnt mit dem Weltcup-Start, oder? Ging es dann danach dann direkt dann auch wieder zum Weltcup, oder?
Ja, genau. Also ich glaube einfach, dieses Hin- und Hergependelt, ich habe in kein Team so wirklich reingepasst. Bei den Großen war ich die junge Kleine, die null Erfahrung hat, für die alles neu ist, die alles lernen muss. Und bei den Großen musste ich eben da vorne am Team dran sein und habe aber diese Bindung zu dem Team, was jetzt bei uns im Weltcup ist, einfach nicht bekommen, weil genau die Athleten, die jetzt bei uns im Weltcup sind, waren damals im COC. Und diese Gruppendynamik, die wir jetzt haben, entwickelt sich eigentlich über den COC. Und da hat es einfach jetzt auch lange gebraucht, um diese Gruppendynamik bei uns dann, dadurch, dass ich eben einfach ständig hin und her gesprungen bin, ja, wieder zu entwickeln und da nach vorne zu gehen wieder einen Schritt. Weil nur wenn du im Team stark bist, kommen dann auch solche Ergebnisse zustande.
Wir haben in diesem Podcast, würde ich zum Hintergrund, schon mit ihm selber und auch mit anderen schon mehrfach über das sogenannte Projekt Schlickenrieder gesprochen. Aber was macht denn für dich dieses Team gerade so stark? Wir haben auch noch nicht drüber gesprochen, dass die deutschen Männer, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, einen Podestplatz in der Gesamtwertung der Tour belegt haben mit Friedrich Moch. Aber was macht dieses Team denn so stark gerade?
Ich glaube einfach, dass jeder weiß, wo seine Stärken und Schwächen sind. Und man sich an die Leute hält, wo du gerade Schwächen hast, dann hältst du dich an die Leute, die genau da vielleicht ihre Stärken haben und versuchst, mit denen darüber zu reden, was machst du denn da anders, wie kann ich mich denn selber noch verbessern. Und wir sind alle offen und pushen uns gegenseitig. Ja, das ist einfach sowas. Es gibt Training, es gibt einen Trainingswettkampf, da versuchen wir uns natürlich aneinander zu reiben. Und jeder will da besser sein als der andere, aber in einem normalen Ausdauertraining geht's darum, zusammenzulaufen auch und einfach Spaß zu haben. Und genauso ist es im Wettkampf. Wir sind im Wettkampf die Konkurrenten, aber alles, was nach dem Wettkampf ist, können wir uns für den anderen mitfreuen. Es gibt ein super schönes Bild von mir an der Kanne, wo ich einfach nur glücklich war in Val di Fiemme, dass sie jetzt wieder diese Selbstsicherheit geschafft hat, weil sie auf dem Podest stande wieder im Val di Fiemme. Und da ist es egal, ob ich da jetzt nun knapp meinen Podest verpasst habe oder wie mein Wettkampf war. Aber das ist einfach schön zu sehen, dass da eine Teamkollegin wieder die Selbstsicherheit gewonnen hat, die ihr nach ihrer Corona-Erkrankung einfach gefehlt hat. Und wo du jetzt sagst, boah, jetzt kann es weitergehen. Jetzt sind wir alle wieder auf dem Stand, wo wir waren. Und dann ist es auch mental einfach besser.
Wobei ich mir vorstellen kann, dass gerade Katha Hennig und du vielleicht auch seit den Olympischen Spielen in Peking und eurer gemeinsamen Goldmedaille vielleicht da auch nochmal einen Special Bond haben.
Ja, aber auch bei einer Laura, wenn die hoffentlich in Oberhof wieder im Sprint mit um die vordersten Netze kämpft, da sage ich einfach, boah, geil. Wir haben, egal wer es ist, wir haben in jeder Kategorie, also im klassischen Sprint, im Freistil-Sprint, im klassischen Distanz, Massenstart, Einzelstart, irgendjemand, der immer für das Team in die Bresche springt, der da immer vorne mitkämpft, um die Podiumsplätze, um den Einzug ins Sprintfinale. Und das ist einfach saugeil.
Du hast gerade von möglichen Schwächen gesprochen, wo jeder sich immer so ein bisschen sein Teampartner sucht, der das vielleicht gerade besser macht. Wo liegen deine Schwächen momentan?
Also meine Schwächen liegen auf jeden Fall in der Startphase, die ich aber auch schon verbessert habe, wenn wir jetzt vom Sprintstart reden, weil ich da einfach sehr, sehr langsam bin. Es gibt Bilder von mir von letzten Jahr, wo ich einfach aus dem Stadion im Finale oder in den Semifinalen rausstarte und erst mal 5-6 Meter hinter der großen Gruppe bin. Und das habe ich einfach durch viele Motorikeinheiten gegen die anderen Mädels zu sprinten, die da deutlich stärker sind, verbessert. Oder wenn ich jetzt an meinen Diagonalschritt denke, den ich seit letztem Jahr auch nochmal super verbessert habe, ist einfach da hinter der Cutter, die da wirklich technisch sehr, sehr gut läuft, einfach was, wo ich mir was abschauen kann.
Dazu mal noch eine Frage, wenn man dich über die letzten Jahre so verfolgt hat, dann hat man dich vielleicht möglicherweise, ich weiß, du bezeichnest dich nicht selber unbedingt so, aber vielleicht eher irgendwo im Hinterkopf als Sprinterin in der freien Technik abgespeichert und jetzt hast du deinen ersten Weltcup-Sieg in der klassischen Technik und in der Distanz gewonnen. Was machen wir da draus?
Also ich habe mich schon immer als Allrounderin gesehen, weil ich brauche im Sprint einfach die Strecken, die auf meine Stärken passen. Ja, wo ich eben einfach viel 1-1 laufen kann. Ich hatte mich aber tatsächlich auch bis letztes Jahr als eher die Skaterin im Weltcup gesehen, wo jetzt auf einmal mein klassischer Schritt herkommt, weiß ich nicht. Da bin ich selber ein bisschen sprachlos. Ja, ich glaube, das hängt einfach, wie ich es eben gerade beschrieben habe, einfach damit zusammen, dass ich mich technisch dieses Jahr sehr gesteigert hat und auch einfach versucht habe, von den Mädels, die sehr gut diagonal laufen, einfach mich dahinter einzuordnen und den Schritt aufzunehmen.
Wie schaffst du es, die Balance zwischen Sprinttraining und Distanztraining zu halten? Weil man sieht ja immer wieder, dass es super viele Langläuferinnen gibt, die sich da eher ein bisschen schwer tun. Und du bist ja nicht nur gut in den Distanzrennen, du bist ja auch in Trondheim im Sprint schon Fünfte geworden diesen Winter.
Also ich glaube, dass es einfach an der Mischung vom Training liegt. Also Vincent kann das bestimmt bestätigen. So Schnellkrafttraining machst du eigentlich, kannst du sehr gut im Kraftraum trainieren. Und ich glaube, da habe ich auch einfach jetzt nochmal ein bisschen was verändert und kann mir dadurch meine schnell zuckenden Muskelfasern einfach ein bisschen behalten. Aber dann trotz alledem mache ich eben meine Ausdauerkilometer auf dem Schnee, auf dem Rad oder zu Fuß in den Alpen. Ich glaube, da einfach dieses Ausgewogenheit ist verdammt wichtig, um eine Allrounderin zu bleiben.
Finzi, kannst du eigentlich klassisch laufen?
Nicht so gut. Also im Sommer auf Roller, da sieht es, glaube ich, halbwegs passabel aus, aber im Winter ist nicht so gut. Aber ich gehe auch hauptsächlich im Sommer
klassisch Roller. Naja, der klassische Roller verzeiht auch ein paar mehr Fehler in der Technik.
Ja, das stimmt.
Genau, ja. Deswegen vermeide ich die Ski und gehe nur im Sommer klassisch rollern.
Aber Vinzi, macht ihr denn dann auch im Klassischen mal so Bergroller-Einheiten oder gar nicht? Macht ihr das nur im Freistil?
Machen wir schon auch ab und zu, aber jetzt in den letzten 2-3 Jahren nicht mehr so. Aber haben wir schon ein paar Mal gemacht, ja.
Gut zu wissen.
Ja, eigentlich, also ich mag es schon ganz gern, aber hauptsächlich nutze ich es eigentlich für lockere Einheiten jetzt im Sommer, dass ich so speziell nach Krafttrainings oder so, dass einfach die Oberschenkel nicht ganz so belastet werden wie beim Skaten.
Einfach mal andere Muskelgruppen zu bewegen.
Ja, genau. Da sind wir auch wieder bei der Abwechslung, die es ja wirklich ausmacht.
Ja.
Du hast gesagt, dass du eben ein paar Sachen umgestellt hast und ich habe auch mehrfach schon gelesen, dass du wohl gerade im Krafttraining, weil du gerade den Kraftraum angesprochen hast, einen anderen Angang jetzt hast. Was machst du denn da jetzt anders?
Also ich habe mein grundlegendes Krafttraining in einer sehr guten Physiotherapie, wo ich einfach auf mich individuell abgestimmte Pläne kriege auf meine Schwächen und wo ich mit einem strominduzierten Krafttraining nochmal mehr Muskulatur oder mehr Muskelmasse anspreche bei den Übungen. Man hat, wenn ich das nach der Saison das erste Mal wieder machen kann, ich kann nicht mehr normal ins Auto ein- und aussteigen, weil ich so einen Muskelkater habe. Ja, der hält dann auch so 3-4 Tage an und dann geht's. Und das greift eben so die muskuläre Struktur an, dass man wirklich sagt, einmal die Woche dieses Elektro-Krafttraining oder mit Strom nochmal zusätzliche Krafttraining, das ist mehr als genug. Also man sollte das nur einmal die Woche machen.
Aber das hat dir geholfen, in deiner Technik noch stabiler zu werden?
Ja, genau. Also ich bin eine sehr große Athletin und habe dadurch immer mit meinem Oberkörper viel zu viel rumgewackelt, habe mich verdreht, habe Energie verschwendet, die ich einfach brauche. Und durch dieses Training, was auf meine Schwächen abzielt, kann ich einfach jetzt viel stabiler im Oberkörper, in den ganzen Kniewinkelsachen einfach meine Technik laufen.
Ist das eigentlich, verstehe das bitte nicht falsch, aber es gibt auch in anderen Sportarten Athleten, wo ich mich schon gefragt habe, und weil du es jetzt selber schon aufgebracht hast, ist das irgendwie nervig selber, wenn man quasi nicht den großen Anführungszeichen Normvorstellungen von so einer Athletin in einem bestimmten Zeitraum in der Sportart entspricht und deswegen die Extrawurst braucht quasi?
Also am Anfang hat es mich schon genervt, vor allem in so Stabi-Themen, wenn wir da irgendwas halten sollten. Mit größeren Hebel hast du einfach extreme Probleme, da irgendwie die Beine richtig hochzuhalten oder auch einen Klimmzug zu machen. Also es gibt kleinere, leichtere Athleten, die machen mit mehr Kilos Klimmzüge als ich, wo ich sage, ich bin doch aber eigentlich viel stärker. Ich mache die im Doppelstock schieben, wenn wir jetzt unsere Tests machen, fertig. Die haben aber einfach diesen kleineren Hebel und können dadurch eben einfach viel mehr Masse bewegen als ich. Dann kommt ja noch dazu, dass ich sowieso auch schwerer bin. Aber das ist eben so, wo man vor allem, als ich jünger war, gesagt habe, boah, warum kriege ich das jetzt nicht hin? Das finde ich jetzt nicht gut. Ich will das auch hinkriegen. Und mittlerweile habe ich einfach genau das gelernt, dass es eben an meinen körperlichen Voraussetzungen liegt. Und habe gesagt, okay, ich arbeite weiter an meinen Schwächen, an der Rumpfstabilität, aber dass ich so gut werde wie andere Athleten, die kleiner, leichter sind als ich, kann ich nicht. Ich möchte aber so nah wie möglich an der ihre Leistung rankommen.
Was hat dir geholfen?
Also mir hat einfach auch mein individueller Kraftplan in meiner Physiotherapie geholfen. Und auch einfach das Vertrauen in mich selber, dass ich auf dem richtigen Weg bin und auch die Sicherheit von meinen Trainern, dass ich mich in der Technik auch einfach Stück für Stück jedes Jahr verbessert habe, was eben auch an der Stabi liegt, wenn man die verbessert. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Aber das ist ja im Langlauf immer so, weil im Gegensatz zu anderen Sportarten zählt ja im Langlauf vor allem die Hartnäckigkeit, dass man dranbleibt und dass man nicht aufgibt. Man muss so viele Stunden Ausdauertraining machen.
Genau, ja. Also das ist im Langlauf immer so. Und ich glaube, wenn du diese Hartnäckigkeit nicht hast, musst du die Sportart wechseln, wo du nicht so viel Ausdauerstunden und Trainingsstunden machen musst.
Es gibt wahrscheinlich auch einfach keine vergleichbare Sportart, weil man wird ja einfach im Langlauf sehr, sehr spät vielleicht auch in auch erst dafür belohnt, weil du warst ja früh im Weltcup, aber bis es dann jetzt mal für ganz, ganz oben gereicht hat, hat es 10, 11 Jahre gedauert. Also das ist schon, da muss man schon einfach auch dranbleiben und wirklich auch einfach an sich glauben, dass es doch noch irgendwann mal wirklich klappt.
Ja, genau. Also es ist, ja, war ein hartes Stück Arbeit, war ein langer Weg, aber ich bin super glücklich, dass ich so lange durchgehalten habe. Und ich glaube auch, dass es ein Stück weit von meinen Eltern einfach gekommen ist, weil ich habe von Anfang an von meinen Eltern gelernt bekommen oder auch von meinen zwei Brüdern, dass ich, wenn ich um was kämpfen oder dass ich um Erfolg kämpfen muss und dass ich da einfach dranbleiben muss, wenn ich was erreichen möchte.
Vicky, ich muss jetzt doch nochmal zur Tour de Ski kommen, weil wir die vorhin nur ganz schnell abgehandelt haben. Du hattest Davos schon angesprochen. Davos war so ein kleiner Wendepunkt in der Tour für dich. Du lagst davor auf Rang 2 in der Gesamtwertung, nach Davos nur noch auf Rang 8. Es gab im Verfolger sehr, sehr viel Neuschnee. Euer Rennen war sehr chaotisch. Viele Teams hatten Probleme mit dem Wachs. Gerade in den Anstiegen hat sich auch bei vielen Sportlerinnen Stollen unter dem Ski gebildet. Auch Katharina Hennig hat nach dem Rennen gesagt, das war vielleicht sogar das kurioseste Weltcuprennen, was sie in ihrer Karriere bislang erlebt hat. Wie ging's dir?
Also ich bin los hinter der Rosie Brennan her und dachte, ja, das passt schon. Bin den ersten Stieg hoch, hatte schon Stollen und dann hat es sofort geeist. Was ein bisschen schlecht organisiert war, muss man wirklich sagen. In Davos, ich weiß nicht, ob sie nicht mit so viel Neuschnee gerechnet hatten oder was da auch immer nicht gelaufen ist. Sie hatten fast keine Vorläufer, die irgendwie versucht haben, alle Spuren gleichmäßig über die, es ist eine lange Runde gewesen mit einer 10-Kilometer-Runde, irgendwie über die 10 Kilometer alle Spuren einigermaßen einzulaufen. Es hat einfach bei uns gestollt, geeist durch das Eis. Und was sich auf dem Wachs gebildet hat, hatte ich dann zwischendurch auch gar keinen Abdruck mehr. Das ist dann wie Schlittschuhlaufen. Und jeder, der Schlittschuh läuft, weiß, so normal gehen auf dem Eis ist dann mit den Kufen eher ein bisschen schwierig. Ja, dann war es so, was mich sehr genervt hat und wo ich echt traurig war, noch nicht mal der Sturz, sondern einfach dadurch, dass nur eine eingelaufene Spur war, hat mich das extrem geärgert, weil ich meine persönlichen Stärken in diesem Rennen nicht ausspielen konnte. Es gab eine eingelaufene Spur, du schiebst da eigentlich in einem lockeren Tempo, was nicht wettkampfwürdig ist, da der Gruppe hinterher und siehst, 30 Athleten vor mir läuft die Cutter. Du könntest rein von der Logik her jetzt die Plätze nach da vorne wieder machen und deine Stärke ausspielen, was aber, wenn 10 cm Neuschnee in der Spur liegt, einfach überhaupt nicht möglich ist, weil es einfach viel zu stumpf ist. Und das hat mich sehr, sehr geärgert, weil es ein Tourrennen war. Bis dahin lag ich wirklich sehr gut. Dann habe ich aber ins Hotel gesagt, so okay, Dusche, abhaken. Jetzt ist die Tourwertung eh durch, das ist total egal. Du nimmst jetzt jedes Rennen so, wie es kommt und probierst nochmal in jedem Rennen, um das Podium mitzukämpfen, dir Bonuspunkte zu holen, dir Bonussekunden zu holen, um da einfach wieder ein super Rennen, das einzelne Rennen zu sehen und nicht irgendwie in die Gesamtwertung Zeit zu investieren, weil das ist eh vorbei. Und dadurch habe ich auch ein Stück weit in Val di Fiemme wieder mehr Lockerheit gewonnen, weil in Davos zu dem klassischen Verfolger war ich sehr, sehr, sehr nervös.
Finzi, du hast es prophezeit schon im Herbst, dass gerade bei solchen Bedingungen ohne Flur die Rennen sehr, sehr langsam und zäh werden könnten. Und genau das haben wir jetzt gesehen. Wie hast du dieses Rennen gesehen?
Ich hatte ein bisschen Mitleid mit allen, die da laufen mussten oder durften, weil das sah schon richtig übel aus. Vor allem, was ich auch wirklich überhaupt nicht verstanden habe, dass so viel Schnee lag und einfach, wie du schon sagst, keine Vorläufer waren. Das hat man ja schon im Fernsehen gesehen. Die Spuren waren ja eigentlich einfach voller Schnee. Das sah aus, als wäre man einfach irgendwo auf einer Hobbystrecke gelaufen. Und ja, sonst, ja, es war ein ganz komisches Rennen halt. Dann das mit Peter Schlickenrieder, das war natürlich auch noch eine.
Für alle unsere Hörer, Victoria Karl lacht.
Ja, war eine spezielle Situation. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas verboten ist. Das war einfach ein ganz, ganz komisches Rennen aus meiner Sicht. Und ja, dass es dann so zäh wird, war ein bisschen unglücklich für die deutschen Athletinnen.
Ja, genau. Also es war einfach, ich glaube, wenn ich die Stollen an dem einen Berg nicht gehabt habe, dass es mich gestürzt hat oder dass ich gestürzt bin, dann hätte ich da einfach bei der Kader da vorne eben mitgeschoben und hätte da eben einfach das Rennen auf Position 15 oder so beendet. Aber du hattest keine Chance, wenn du einmal hinten warst. Du bist eben einfach dadurch, dass es wirklich gefühlt eine Hobbyrunde war, so vom Einlaufen von der Strecke her, du keine Chance hattest, vorbeizukommen. Null. Du wusstest, du hättest auch, sobald du einmal aus dieser langen Schlange von Frauen rausgegangen bist, um vielleicht mal Positionen zu machen, hat dich erstens keine mehr reingelassen. Da hast du eher noch das Gegenteil gemacht. Du hast eher Positionen verloren. Und du wusstest, du verbrauchst viel zu viel Energie, um da nach vorne zu kommen. Irgendwie, was sowieso nicht klappt.
Weil du gerade so gelacht hast. Nimm uns nochmal bitte mit kurz in diese Situation mit Peter Schlickenrieder aus deiner Perspektive.
Also ich selber wusste es auch nicht so richtig, dass man das nicht darf. Er wollte uns echt nur helfen. Er hat gesehen, wie wir leiden. Coletta hatte auch, glaube ich, noch viel mehr Stollen als ich unter am Ski drunter. Und er hat es echt nur gut gemeint. Ich finde es heftig, dass die FIS so extrem durchgreift. Also da muss man echt sagen, sie haben dieses Jahr bei der Tour schon die Norm für den Abstand bei den Herren außer Kraft gesetzt, dass einfach der Chanavar da durchlaufen kann. Und dann aber bei sowas eben so hart durchzugreifen, ist heftig, ist wirklich krass. Auf der anderen Seite sage ich, also sie haben ihn schon auch als in Toblach da einfach, das mit unserer Staffel letztes Jahr war, da waren sie schon nicht sonderlich erfreut und das mit dem Ski hat, glaube ich, einfach gegenüber der FIS das fast zum Überlaufen gebracht. Ich hoffe mittlerweile, dass es der Peter auch drüber lachen kann und wir einfach in Oberhof wieder eine geile Zeit zusammen haben und dann einfach Spaß haben zum Weltcup in Oberhof.
Also für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten, Peter Schlickenrieder hatte einen Ski quer reingeworfen quasi, damit ihr euch die Stollen abtreten könntet. Weil du Oberhof gerade schon ansprichst. Du hast noch im Sommer gesagt, dass du dich natürlich sehr freust, weil Heimweltcup für dich, aber es dir inhaltlich oder von den Rennen her vielleicht gar nicht so für dich was ist, weil das sind alles Klassikrennen. Naja, was jetzt?
Oh, ja, also das war eben wirklich, wo ich auch sage, wir hatten es ja vorhin davon, dass ich einfach mich eher als Skatingläuferin gesehen habe. Jetzt freue ich mich sehr auf den 20 Kilometer Massenstart. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, ich hätte tatsächlich, um mir mein Rennen einfach selber einteilen zu können, lieber einen Einzelstart im Programm. Da wäre mir sogar egal, welche Technik. Aber man muss es nehmen, wie es kommt. In Goms ist dann drauf ein Skating-Wochenende. Ich versuche dann einfach für nächste Woche auch mich mal im klassischen Sprint in Szene zu setzen und mit ein bisschen Glück da auch weiterzukommen.
Wie geht's denn jetzt für dich weiter die nächsten Tage? Bist du schon erholt von der Tour? Bist du noch mittendrin?
Ich muss sagen, ich habe mich gestern besser gefühlt als heute. Heute ist der Tag echt sehr, sehr zäh. Ich kann aber noch mal morgen ausschlafen. Ich mache alles ganz in Ruhe, führe viel Energie zu mir, dass ich dann auch wieder alle Speicher voll mache. Ja, und bin bei meinen Eltern, gehe mit meinen Hunden eine Runde Gassi, wo ich einfach mir meine Energie rausziehe. Und dann denke ich schon, dass es Ende der Woche dann wieder mit Training und Vorbereitung auf den Weltcup im Oberhof wieder startet.
Hoffentlich auch noch mit bisschen Schnee bis dahin.
Es ist tatsächlich gerade richtig, richtig kalt bei uns. Also heute früh waren es, ich wohne ja nicht in Oberhof, ich wohne in Zellermeles, waren es minus 12. Und so was ich so gehört habe jetzt, sind sie viel am Schnee machen und es sieht auch schon wieder echt gut aus und ich glaube, wir haben sogar mehr Glück als die
das
Biathleten.
Das ist aber auch nicht so schwierig.
Ich wollte gerade sagen, das wäre euch nur zu wünschen, weil das sah wirklich furchtbar aus.
Ja.
Ja, also ich hoffe auch, es haben ja nicht mehr viele Athleten miterlebt, die jetzt noch im Weltcup sind, wo die Tour immer in Oberhof gestartet sind. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir die davon überzeugen können, dass wir auch gute Winter in Oberhof haben und Schnee haben und auch gutes Wetter.
Aber es kann auch schön sein in Oberhof. Also ich war auch in meiner Zeit als Biathletin ein paar Mal da. Gerade im Februar gibt es ja auch oft Sonnenschein.
Ja, genau. Also deswegen, ich glaube, wir haben einen ganz günstigen Zeitraum für den Weltcup in Oberhof abgepasst.
Sehr schön. Dann wollen wir dich mal weiter Energie zurückführen lassen, wie du sagst. Und vielen Dank, dass
Dankeschön.
Du genug Energie hattest für uns hier und ganz viel Spaß beim und hoffentlich tolle Bedingungen beim Heimweltcup.
Dankeschön. Ich habe mich sehr gefreut. Danke für den schönen Abend und jetzt geht's auf die Couch mit einer Tasse Tee.
Danke dir.
Dankeschön. Ciao.
Für Viktoria Karl steht ab dem 19. Januar in Oberhof der Heimweltcup an. Finzi, für dich schon an diesem Wochenende. Bist du schon bereit für Oberstdorf?
Schon, ja. Eben die Pause war sehr, sehr lang. Was jetzt sehr, sehr ungünstig kam, dass ich jetzt letztes Wochenende lag ich dann echt nur ein bisschen flach und bin jetzt noch nicht 100% fit. Aber ich glaube, bis zum Wochenende soll es schon hinhauen und die Vorbereitung wird jetzt mal eher etwas entspannter und ja, vielleicht springe ich ja dann etwas besser und ja, im Laufen sollte es schon hinhauen. Also ich glaube, es wird ein richtig cooles Wochenende, das Wetter sieht gut aus. Wir haben ja jetzt doch mal noch Schnee bekommen oder wieder Schnee bekommen und ja, ein Traum jetzt gerade, wenn man so rausschaut. Deswegen, ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird ein richtig cooles Wochenende.
Ja, und du kannst ja nicht schon wieder daheim sitzen und den Juli gewinnen lassen. Das geht ja auch nicht.
Ja, das wäre echt übel. Also, dass Juli gewinnt, würde ich ihm sehr gönnen. Und das wäre natürlich genial, aber dieses Jahr will ich schon wieder am Start stehen.
Hast du noch mal ein paar gute Sprünge machen können?
Ja, genau. Wir sind jetzt noch mal gesprungen und ja, haben noch mal die Zeit fürs Training genutzt. So viel gegenüber in der Zwischenzeit dann doch gar nicht, weil dann ja die Vierschanzentournee war und auch echt erbärmliches Wetter. Deswegen ging gar nicht so viel, aber jetzt haben wir schon noch durch das, dass die Pause so lang war, haben wir schon unsere Einheiten noch zusammengebracht.
Ich bin sehr traurig, dass ich nicht dabei sein kann. Moritz, du ich auch nicht oder fährst du
übers Wochenende heim? Ich hatte es eigentlich vor, aber ich schaffe es leider auch nicht und das ärgert mich. Ebenso.
Dann hoffen wir mal, dass zumindest viele von uns Hörerinnen am Wochenende vorbeischauen. Schickt uns auch gerne Fotos, falls der eine oder andere vielleicht doch vor Ort ist.
Oberstdorf eben immer eine Reise wert, besonders wenn der Finzi springt und läuft.
Genau, so ist es. Ja, ich hoffe natürlich, dass so viele wie möglich am Wochenende kommen. Bei der Vierschanzentournee war es ja wirklich genial, im Stadion zu sein und ich glaube, bei uns draußen im Ried, im Langlaufstadion, da wird schon auch wieder eine richtig gute Stimmung sein.
Dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen fürs Wochenende.
Stay healthy.
Danke. Okay.
Wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus?
Ha ha ha.
Warte, ich mache jetzt den Schluss.
Besser ist das.
Ja.
Falls ihr uns ansonsten noch irgendwas sagen wollt oder irgendwelche Gästewünsche habt, irgendwelche Fragen, dann schreibt uns gerne auf Instagram an she.happens oder auch gerne eine E-Mail an team@she.happens.de.
Es war uns ein Fest, wie immer. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Da geht es dann um Ski Alpin. Stay tuned. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ja, das passt schon.
Um Gottes Willen.